Du hörst den Managers in Transition Podcast. In dieser Episode will ich mal mit drei Mythen aufräumen, die ich im Executive-Bereich immer wieder sehe, denen ich immer wieder begegne, auch in Form meiner lieben Kunden. Executives, die sich in der Neuorientierung befinden, die vielleicht gerade ausgestiegen sind, die sich überlegen auszusteigen oder die ausgestiegen worden sind oder die es freiwillig gemacht haben, weil sie eine tolle Abfindung, ein tolles Angebot von ihrem Arbeitgeber bekommen haben. Und die sitzen aus meiner Erfahrung, so wie ich das einfach beobachte, regelmäßig drei Mythen auf. Und diese Mythen möchte ich hier jetzt in dieser Folge aufdecken. Und wenn du diese Podcast-Episode nicht nur hören möchtest, sondern wenn du mir dabei auch über die Schulter schauen möchtest, dann komm doch gerne auf meinen YouTube-Kanal Sabine Fotteler, denn dort findest du die Folge auch als Video. So, und jetzt bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Fotteler und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. In dieser Episode, in dieser Folge geht es um drei Mythen im Executive-Bewerbungsmarkt. Ich möchte drei Mythen entlarven, mit drei Mythen aufräumen, die ich immer wieder wahrnehme da draußen. Ich arbeite ja viel mit Executives zusammen, also mit Führungskräften, mit Professionals, die in der Lebensmitte stehen und die sich neu orientieren wollen oder auch neu orientieren müssen. Und die drei Mythen, die ich da immer wieder vernehme und wo ich immer wieder denke, das ist doch schon echt weit verbreitet und warum eigentlich? Die haben zum einen was zu tun mit dem Selbstbild, zum anderen haben sie was zu tun mit dem Thema Netzwerk und auch Headhunter. Und das dritte, was ich ansprechen möchte, ist das Thema Zeit. So, der erste Mythos dreht sich, wie gesagt, um das Selbstbild. Viele glauben, also ich habe wirklich viele Kunden und Kundinnen, die zu mir kommen in die Beratung, die freigestellt wurden, die auch teilweise freiwillig und bewusst ein Angebot ihres Arbeitgebers angenommen haben und die sich freistellen lassen haben, die eine hohe Abfindung bekommen haben und die sich damit viel Zeit erkauft haben, also teilweise wirklich richtig viel Zeit. Und die sich gesagt haben, naja, mit dem Lebenslauf und mit der Erfahrung, die ich habe, finde ich ganz leicht wieder einen Job. Kein Problem, auch mit Ü50. So. Und manche haben genau das sogar von Dritten gesagt bekommen, zum Beispiel von HR, naja, Frau Meier, machen Sie sich keine Sorgen. Mit ihrer Erfahrung kriegen sie alle mal wieder was. Und darauf haben sie sich verlassen. Und das ist leider heutzutage nicht mehr so. Ja, die Leute kommen dann zu mir, meistens, nachdem sie Monate gesucht haben, manche auch schon länger als ein Jahr, sich drum bemühen, am Anfang meistens nicht so konsequent, aber dann doch immer mehr bemühen, einen Job zu finden und es klappt halt einfach nicht. Sie schreiben Bewerbungen, sie führen Gespräche, sie kommen vielleicht sogar in das ein oder andere Gespräch, aber spätestens dann fliegen sie raus. Es geht nicht weiter. Und die werden zunehmend ernüchtert, logischerweise, und fragen sich, was da los ist ob das irgendwas jetzt mit Ihnen zu tun hat, ob Ihr Lebenslauf vielleicht doch nicht so genial und so brauchbar ist, wie Sie sich das gedacht haben. Und dazu kann ich noch sagen, nee, es ist einfach im Moment derzeit die Regel, trotz Fachkräftemangels auf der anderen Seite. Aber es sind halt, der Fachkräftemangel wird durch bestimmte Branchen bestimmt. Dort haben wir es mit bestimmten Fachberufen zu tun und so weiter. Das kann man also nicht eins zu eins matchen und die einen Menschen, Personen einfach in die anderen Funktionen schieben. Erfahrung ist alleine nichts wert. Und das war anders. Das war vielleicht bei dir auch vor 5 Jahren oder so noch anders. Da wurdest du hofiert, da wurdest du anerkannt, da wurdest du wertgeschätzt für deine Erfahrung, für das, was du weißt. Und wenn du dich jetzt neu bewerben willst, neu bewerben musst und das vielleicht die letzten 20 Jahre nie machen musstest, dann ist es ja noch viel schwerer, weil immer irgendjemand kam und dich gefragt hat, dann wirst du feststellen, dass die Erfahrung genau nichts wert ist. Das ist aktuell im Markt kein Bonus, sondern Erfahrung ist ein zusätzliches Risiko. So wird es zumindest eingestuft. Lange Erfahrung bedeutet älter und gegenüber Älteren gibt es Vorbehalte. Ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Meiner Meinung nach sind sie es nicht grundsätzlich, denn meiner Meinung nach gibt es da auch Tatsachen. Es gibt Menschen, die nichts mehr lernen wollen. Es gibt Menschen, die nicht mehr flexibel sind und so weiter und so fort. Aber die gibt es aus meiner Sicht in jedem Alter. Es hat was mit der Einstellung zu tun, mit der Haltung. Nichtsdestotrotz wird Älteren das eher unterstellt. Auf Senior-Ebene können wir nur, kannst du nur dann punkten, wenn du deine Erfahrung übersetzen kannst, transferieren kannst aus der Vergangenheit in die Gegenwart und sogar hinein in die Zukunft. Das heißt, du musst klar machen können, was deine Erfahrung heute und morgen bringt. Denn ganz ehrlich, wenn du dich auf einer Erfahrung von vor 10 Jahren ausruhst, dann wird die wahrscheinlich heute nicht mehr besonders brauchbar sein, weil die Welt sich schon, weiß ich nicht, wie häufig weitergedreht hat. Also, eine seniore Person, eine seniore Führungsperson bringt automatisch Erfahrung mit. Ich sag mal so, dieser Erfahrung kannst du dich gar nicht erwehren, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, weil du hast einfach gelebt. Das ist so, ja. Was du aber wirklich bringen solltest und was das Thema Erfahrung nicht per se bestätigt, das heißt, das sind Antworten auf Probleme, konkrete Probleme. Du kannst, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich das bei fast allen meinen Kunden, mit denen ich arbeite, tatsächlich auch so rausarbeiten kann, du kannst ganz spezifische Probleme in ganz bestimmten Kontexten, in ganz bestimmten Unternehmenskonstellationen besonders gut lösen. Ich weiß aber auch, wie schwer es ist, sich von dieser Positionsdefinition loszueisen. Ich bin Vertriebsleiter, ich bin CFO, weg von der Suche nach dieser Vertriebsleitungsstelle oder CFO-Stelle hin zu der Problemlösung zu gehen. Weg vom Suchen hin eigentlich zum Liefern. Also quasi die Seite des Käufers, des Kunden, in dem Fall des Arbeitgebers, einzunehmen und sich mal vorzustellen, was der denn braucht und sich dann so anzubieten, nicht als dein nächster Vertriebsleiter, weil du gerade eine Vertriebsleiterstelle ausgeschrieben hast, sondern als derjenige, der für euch ein bestimmtes Problem löst, weil er es einfach versteht, weil er den Überblick hat, weil er viel schneller erkennt, was da Sache ist, weil er eben die Erfahrung hat. Das ist eine Konsequenz aus der Erfahrung. Aber die Erfahrung alleine, die bloße Erfahrung, die ist nichts wert. Das müssen wir einfach akzeptieren. Ich gehöre ja selber zu den Oldies. Müssen wir einfach akzeptieren. Und deshalb ist auch so ein normaler CV, so ein normaler Lebenslauf, das ist eine Auflistung von irgendwelchen Stationen, das ist eine Nacherzählung, aber es ist keine Eintrittskarte. Ja? Was eine Eintrittskarte ist und was wichtig ist, das ist deine Positionierung. Und wenn ich Positionierung sage, dann meine ich genau das. Wofür stehst du? Welches Problem kannst du besonders gut lösen? In welchen Umfeldern? Und wer braucht das? Wer hat dieses Problem? An wen solltest du dich deshalb wenden? Das ist also das Thema, was ich als erstes hier mal, ja, einfach mal ein bisschen klarstellen will. Ruh dich nicht auf der Erfahrung aus. Und wenn du trotz deiner ganzen Erfahrung keinen Erfolg hast bei deiner Jobsuche, dann liegt es nicht daran, dass du die falsche Erfahrung hast, sondern liegt es wahrscheinlich daran, dass es dir nicht gelingt, dass es dir noch nicht gelingt, weil es ist machbar, noch nicht gelingt, deine Erfahrung in einen Nutzen zu übersetzen. Weil darum geht es. Das ist das Relevante. Das ist das, was die Arbeitgeber wollen. Der zweite Mythos, den ich einmal aufdecken und löschen möchte, dem ich den gar ausmachen möchte, das ist das Thema Netzwerk und auch Headhunter. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch, wenn du lange in einer gehobenen Position warst, dann sowieso, dass dich früher immer regelmäßig Headhunter angerufen haben. Also bei mir war das auch so. Die kannte man dann schon, ja, da konnte man schon den Herrn sowieso, und dann hat er sich mal wieder gemeldet. Frau Vorteller, wie sieht's denn aus? Sind Sie noch zufrieden? Ich hätte da was, darf ich Ihnen das mal schicken? Und so weiter und so fort. Und mit denen stellt man sich in der Regel ja auch gut. Also zumindest habe ich das so gehandhabt, weil, you never know, wir wissen nicht, wann wir sie vielleicht mal brauchen könnten. Und jetzt könntest du sie brauchen. Und du dachtest dir vielleicht, ha ja, ich habe gute Headhunter-Kontakte, die werden das schon richten. Und das Zweite, was ich in diesem Mythos auch beleuchten möchte, sind die sonstigen Kontakte. Viele meiner Kunden kommen und die haben wenig Kontakte, tatsächlich. Was nicht stimmt, weil das ist wie mit dem Alter. Du kannst dich dessen nicht erwehren, dass du einfach mit den Jahren immer mehr Menschen kennenlernst. Das ist halt einfach so, ja. Aber sie erkennen diese Kontakte nicht als nutzvoll und als wertvoll für das Vorhaben, einen neuen Job zu finden. Es gibt aber auch welche, die sagen, ich habe ein super Netzwerk. Ich bin so gut vernetzt. Also da habe ich gar kein Problem. Erst neulich habe ich das wieder mit einer Kundin erlebt. Die sagte, ja, also diese Gespräche, die ich da jetzt führen soll, weil das war ein Auftrag von mir, das ist kein Problem. Weil ich noch gesagt habe, brauchst du Ideen, wie du an Kontakte rankommst? Da überhaupt kein Problem. Ich habe ein Riesennetzwerk, ich kenne da ganz viele Leute. Und nachher hat sich halt herausgestellt, dass es doch gar nicht so einfach war. Und das unterschätzen eben auch oder überschätzen viele, dass ihre Headhunter-Kontakte und generell ihr Netzwerk überschätzen viele. Ja? Die Realität ist zum einen, es gibt halt einfach schlicht weniger Stellen im Moment. Ist so. Das heißt, auch die Headhunter haben weniger Aufträge. Auch die kommen seltener als noch vor 2 Jahren. Ja, das ist einfach ein Fakt. Da können die Headhunter auch nichts dafür. Ja, es gibt eine BDU-Studie von 2025, meine ich, in der ermittelt wurde, dass das Executive Search-Geschäft im Jahr 2024 um 4,9% geschrumpft ist. Und für 2025 wurde auch ein Rückgang erwartet. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die 25er-Studie schon raus ist. Ich glaube nicht. Also das heißt, es gibt weniger Suchmandate, es gibt weniger Stellen, es wird mehr in-house recruited gesucht. Und es wird auch mehr mit der KI gesucht. Das heißt, die Headhunter, die Personalberater, Personalvermittler haben es auch schwerer. Und dann muss man sagen, sämtliche Menschen, die dich kennen, ob das ein Headhunter ist oder ob das dein Netzwerk ist, die rufen dich dann an und die können dich dann weiterempfehlen, wenn du sichtbar bist, wenn sie dich auf dem Schirm haben, wenn sie wissen, dass du verfügbar bist und wenn du klar bist, wenn sie wissen, was du suchst, wenn sie genau diese Positionierung, von der ich gerade gesprochen habe, haben, wenn sie die kennen, wenn sie wissen, welches Problem du besonders gut löst und in welchem Kontext du besonders hilfreich und unterstützend bist. Das müssen die genauso wissen. Das ist wie immer auch bei der Weiterempfehlung jeglicher Dinge, das kennst du, kennen wir alle von anderen Dingen auch. Ja, wenn ich nicht so genau weiß, was da passiert, was man da kriegt oder was da jemand macht, dann empfiehlt man das auch nicht so gern weiter. Es sei denn, man kennt die Person so gut und ist von der Person selbst so überzeugt, dass man sagt, die kann ich immer ohne Bedenken empfehlen, weil die kriegt alles hin. Ja, aber ansonsten, wie soll ich denn erklären, wofür ich die Person empfehle, wenn die Person selbst noch nicht mal richtig weiß, wofür sie eigentlich steht? Also es empfiehlt sich immer leichter, wenn Klarheit da ist. Das heißt, dein Netzwerk ist dann auch ein Stück weit auf dich angewiesen, auf deine Unterstützung. Das muss wissen, was es sozusagen transportieren soll. Das muss klar sein. Das heißt, du siehst, dieses Netzwerkthema, das baut eigentlich auf dem ersten Mythos auf. Ja, wenn ich unklar bin in der Positionierung, dann wird es schwierig mit den Headhuntern, noch schwieriger, als es sowieso schon ist, und eben auch schwierig mit dem Netzwerk, mit deinen Kontakten. Und bei den Headhuntern ist sowieso auch noch ein zusätzlicher Punkt, die Headhunter arbeiten ja nicht für dich als Kandidat. Die Headhunter geben übrigens an, dass sie am liebsten selber suchen, als ein Angebot zu nehmen, wenn sich jemand anbietet. Habe ich auch in irgendeiner Studie gelesen. Und die Headhunter achten ja darauf, dass sie die Anforderungen ihres Auftraggebers möglichst passgenau erfüllen. Denn dann haben sie die größten Chancen auf einen schnellen Match und auf einen schnellen Abschluss des Auftrags. Und das ist ja das Ziel. Sie wollen es ihrem Auftraggeber recht machen, verständlicherweise. Das heißt, sie sind auch dort an die Vorgaben gebunden. Und wenn vielleicht schon dort Vorgaben zum Alter gegeben werden, dann muss sich ein Headhunter daran halten. Der kann es nicht einfach ausschließen. Ja? Also, zusammenfassend, Headhunter sind heute selber unter Druck. Die haben weniger Mandate. Die können nicht alle bedienen, die sich bei ihnen melden. Und dein Netzwerk kann nur dann funktionieren, wenn es weiß, was es sagen soll, wo es dich weiterempfehlen soll. Netzwerk, ohne dass du eine klare Botschaft für dein Netzwerk hast, ist eine Adressliste. Es ist kein Hebel. Wenn du dich neu vernetzt, schau bitte, dass du das strategisch machst. Die wichtigsten Netzwerkkontakte und die wichtigsten neuen Kontakte, die du knüpfst, die sitzen auf Entscheiderebene, nicht auf HR-Ebene, nicht in den Fachabteilungen. Du musst immer auf die Ebene, wo die Entscheider sitzen, weil die Entscheider den Zugang zum verdeckten Stellenmarkt haben. Die wissen, wenn da was in Planung ist, wenn eine Strategie entsteht, wo man vielleicht personelle Veränderungen haben wird. Die wissen das, bevor es ein Headhunter bekommt und bevor es die HR-Abteilung bekommt. Das sollten der Hauptanteil deiner Kontakte sein. Entscheider, Geschäftsführer, C-Level, je nachdem, in welcher Größenordnung, in welcher Firmen- oder Organisationsstruktur du dich siehst. Multiplikatoren sind noch wichtig. Das sind meistens so, also Menschen, die halt Menschen kennen. Menschen, die viele Menschen, die du kontaktieren willst, kennen. Und so die Peers, so auf deiner Ebene, die sind aus meiner Sicht für diesen Zweck, ne, verstehe mich nicht falsch, für diesen Zweck ziemlich zu vernachlässigen. Die können dir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, aber im Zweifelsfall wissen die auch nicht, was da gerade so in der Firma im Entstehen ist. Dritter Mythos: Zeit. Also ich habe zwei unterschiedliche Fraktionen in meiner Kundschaft. Die einen sind komplett aktionistisch unterwegs. Also die fangen quasi ab Tag 1 an, wie wild irgendwelche Stellenportale zu durchwühlen und zu recherchieren und den Lebenslauf auf Vordermann zu bringen und so weiter und so fort. Da wissen sie noch nicht mal richtig, wo sie hinwollen. Da geht es wirklich nur darum, möglichst schnell wieder einen Job. Und in dem Moment oft egal was, Hauptsache Job. Das ist nicht zielführend. Also man sollte sich schon erstmal sammeln und sich klar werden und dann auch, ich sag mal, diese Unterbrechung, die man ja bisher vielleicht noch nie hatte, war bei dir vielleicht auch so, war bei mir früher auch so. Ich bin immer gefragt worden. Deshalb ist es ja auch so schlimm, wenn man jetzt plötzlich dasteht wie der Bittsteller. Ja, ich bin immer über Headhunter geholt worden. Ich musste mich nie bewerben. Und deshalb ist es vielleicht ja auch ungewohnt, aber auch mal ganz gut, diesen Cut zu nutzen, zu sagen, so jetzt kalibriere ich mal neu, jetzt sortiere ich mich mal neu, jetzt überlege ich mir mal, wo ich wirklich hin will und was ich jetzt als nächstes mache. Und ich fange nicht an, ich sag mal so, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, weil so kommt mir das manchmal wirklich vor. Und ich kann dir aus Erfahrung verraten, also wirklich Erfahrung, das sehe ich ständig, dass es zu nichts führt. Im Gegenteil, es führt zu großem Frust, weil bei solchen Aktionen kommt meistens noch viel weniger raus und das zehrt an deinem Selbstwert und das zehrt an deiner Energie. Deshalb würde ich das überhaupt nicht empfehlen. Sofort losschießen, das muss nicht sein. Erstmal klar werden. Aber was man auch nicht machen sollte, dem Mythos ja anhängen oder auf den Leim gehen, dass die Abfindung ja ewig reicht. Das ist so ein bisschen Verschieben des Problems. Ja, ich habe jetzt erstmal Zeit und das habe ich mir ja auch verdient, dass ich jetzt mal ausspanne. Ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr nichts. Und es stimmt. Du hast dir das verdient, finde ich auch. Und wenn du eine üppige Abfindung hast und oder auch eine andere Art von Polster, also wenn du Zeit hast, dann solltest du bitte auch am Anfang, wie gesagt, nichts aktionistisch sowieso nicht, aber auch da den Ball erstmal flach halten. Das ist in Ordnung. Aber halt nicht ewig. Ich habe halt auch manchmal Leute, die machen das ein Jahr lang. Und dann sagen sie, ah, jetzt wird es langsam, jetzt denke ich, jetzt muss ich mal langsam gucken. Ich glaube, es ist für die wenigsten so richtig gut, wenn sie zu lange draußen sind, einfach mal für sich, mental, von der Energie her. Abstand brauchen viele. Ja, das ist was anderes. Auch das erstmal zu verdauen, was da passiert ist, gegebenenfalls, was der Trennung vielleicht auch vorausgegangen ist. Das braucht man. Aber irgendwann darfst du dann auch wieder auf Betriebstemperatur kommen, sozusagen. Ja, weil wenn du zu langen Abstand lässt, dann entkoppelt das auch so ein Stück weit dich vom Markt, von der Marktrealität, ja? Weil du hast zwar das Polster, das Finanzielle, und das beruhigt erstmal. Und ich möchte auch nicht, dass du denkst, du musst jetzt ganz, ganz schnell wieder was finden, weil wenn du jetzt noch einen Monat Zeit brauchst, dann hast du sowieso gar keine Chancen mehr. Das ist nicht so, vergiss das. Also es ist heute zwar schwieriger, als ich ausgestiegen bin vor 10 Jahren. Ich glaube, mich haben noch 4 Jahre danach Headhunter angerufen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, lesen die meinen LinkedIn überhaupt gar nicht? Sehen die nicht, dass ich schon seit 4 Jahren selbstständig bin? Aber wir haben andere Zeiten. Nichtsdestotrotz brauchst du nicht Angst haben, dass dir da jetzt mit jedem Monat die Fälle davon schwimmen. Das nicht. Aber wenn dann mal so 3, 4, 5 Monate verstrichen sind, dann solltest du allmählich in Wallung kommen. Denn, naja, in diesem Zeitfenster bist du noch sichtbar und irgendwann bist du nicht mehr sichtbar. Und in diesem Zeitfenster kannst du auch noch gut erklären, warum du da nichts gemacht hast. Weil es halt entsprechend eine Vorgeschichte gab, weil du dann ganz bewusst dir gesagt hast, ich nutze den Cut jetzt, um mich mal zu sammeln etc. Kann man alles erklären, ist total nachvollziehbar, ist heutzutage überhaupt nicht mehr ungewöhnlich. Null ungewöhnlich. Ja, aber wenn dann halt das Ganze mal so länger als 6, 7, 8, 9 Monate dauert, und das ist keine Seltenheit, dann entsteht so ein Verdacht. Ja? Dann denken sie so, ja, also das ist ja komisch, dass er oder sie so lange jetzt nichts bekommen hat. Da müssen wir genau hingucken, ja. Und da ja leider oft eher die Kriterien gesucht werden, nach denen man Leute ausschließen kann, weil man so viele Bewerber hat, ist es schon auch relevant und es ist schon auch da wiederum wichtig, dass du deine Positionierung hast, dass du weißt, welche Probleme du lösen kannst und wer das braucht. Denn dann spielt alles andere, dein Alter und auch deine Lücke, dass du 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate nichts gemacht hast, das spielt dann alles gar keine Rolle mehr, weil wenn du der exakt passende Mensch bist, den die genau brauchen, dann, ja, wie gesagt, dann ist das nicht mehr relevant. Und deshalb ist diese Positionierung, also der allererste Punkt, den ich jetzt hier genannt habe, ist wirklich mega wichtig. Aber du darfst auch nicht dem Mythos aufsitzen, dass du jetzt erstmal ewig Zeit hast und dass du jetzt ein super Polster hast und jetzt erstmal 1, 2 Jahre gar nichts machst. Denn, und versteh mich nicht falsch, ich meine auch nicht, dass du unbedingt sofort wieder einen Job brauchst. Ich meine auch nicht, dass du seit nach 3 Monaten einen Job brauchst. Ich meine auch nicht, dass wenn du jetzt, wo du das hörst oder siehst, seit 6 Monaten nicht mehr im Job bist, dass du es jetzt irgendwie mit der Angst zu tun kriegen solltest oder dass jetzt dein Stress noch größer wird, den du dir vielleicht sowieso schon machst. Das meine ich überhaupt nicht. Sich Zeit zu lassen ist für mich nicht das Gleiche wie sich Zeit zu nehmen. Nochmal, sich Zeit zu lassen ist nicht das Gleiche wie sich Zeit zu nehmen. Sich Zeit nehmen ist bewusst. Und es ist auch Arbeit. Selbst das Stillhalten, das mal nichts machen, sich mal eine Auszeit gönnen, ist für viele, zumindest für meinen Kunden, echt die Schwerstarbeit. Das können die nämlich so gut wie gar nicht. Und sich dann entsprechend zu überlegen, was will ich? Was bringe ich überhaupt mit? Wo passe ich hin? Dann hast du auch noch keinen Job. Dafür bezahlt dich auch noch keiner. Aber das ist für mich nicht Zeit lassen. Das ist Zeit nehmen und die Zeit bewusst zu nutzen. Aber nicht einfach nur die Zeit zu verdillern. Das ist was anderes. Und es ist wirklich super, wenn du die Zeit hast, um dir wirklich mal in dich zu gehen und mal Gedanken zu machen und sagen, so, und jetzt schreibe ich nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ob dieses ganz andere Kapitel dann vom beruflichen Weg her wirklich ganz anders ist, ich habe relativ viele Kunden tatsächlich, wo es ganz anders wird, aber ich habe auch manche, die gehen zurück in eine ähnliche Position, weil sie sagen, hey, es hat sich jetzt rausgestellt, ich passe da eigentlich ganz gut hin, das ist perfekt. Und von daher geht es nicht so sehr darum, wie groß die Änderung ist. Es geht aber sehr stark darum, nochmal, wo du hinpasst und wie zufrieden du dann damit bist. Denn das ist auch wesentlich dafür, wie lange du in der nächsten Station bleiben wirst. Egal, ob das jetzt eine Anstellung ist oder eine Selbstständigkeit oder irgendwas anderes oder eine Mischform. Ja, also, Fazit, die Abfindung kauft dir Zeit. Und die Frage ist, wie du sie nutzt, diese Zeit, diese gekaufte Zeit. Ja? Nochmal vielleicht in einer Zusammenfassung die drei Mythen. Der erste Mythos, den ich hier angesprochen habe, ist, dass du denkst, du findest ganz schnell wieder einen Job, weil du hast ja so viel Erfahrung, dass aber Erfahrung nicht das ist, was dich in den neuen Job bringt. Der zweite Mythos ist, dass du glaubst, die Headhunter, die du kennst und die dich doch immer angerufen haben und das Netzwerk, die Megakontakte, die du hast, naja, da wird sich doch irgendwas ergeben, auf jeden Fall. Könnte sein, in letzter Zeit sehe ich aber eher, dass es nicht so ist. Und nochmal, damit die Chancen dort größer sind, brauchst du die Positionierung, musst du eben nicht nur einen guten CV haben, wo deine Erfahrung aufgelistet ist, sondern wirklich wissen, was du an Problemen lösen kannst und wer die hat. Und der dritte Mythos ist das Thema mit der vielen, 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 vielen Zeit. Nimm dir die Zeit, aber lass sie dir nicht. Nutze die Zeit, die du hast, wenn du viel Zeit hast, umso besser, wirklich, genieße es auch. Du musst da nicht jetzt weiterarbeiten wie vorher, auf gar keinen Fall. Aber nutze sie sinnvoll. Und wenn du für die Nutzung dieser Zeit eine Idee brauchst oder auch mehrere, oder wenn du sagst, ja, vielleicht macht es Sinn, dass ich jetzt wirklich mal in mich gehe und mir das wirklich mal genau angucke und mich wirklich so aufstelle für den Markt da draußen, der aktuell halt einfach schwierig ist, mich wirklich positioniere. Wenn das dein Thema ist, gerne auch, wenn du schon die Richtung kennst. Wenn du vielleicht sagst, ja, am liebsten würde ich mich eigentlich selbstständig machen, das kann ich mir gut vorstellen, dann vereinbar doch gerne einen Termin mit mir. Dieses erste strategische Gespräch, wo wir wirklich darüber sprechen, was deine Strategie sein könnte, das ist kostenlos. Und dann können wir einfach mal über deine individuelle Situation reden. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Und wenn du das möchtest, dann findest du den Link zu meinem Online-Terminkalender immer in der Beschreibung, in den Shownotes. Und dort schaust du einfach rein nach einem Termin, der für dich passt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns sprechen. Und jetzt sage ich Tschüss, danke fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal.